Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Anastasia.
Ich bin Finn.
Und ich bin Leonie. In dem heutigen Podcast widmen wir uns dem Thema Caravanas Migrantes in Zentralamerika und Mexiko. Flucht, Protest und eine soziale Bewegung. Beschäftigt man sich mit der Literatur und Fachartikeln zu der Thematik Flucht und Migration in Zentralamerika, kommt man nicht drum herum, auf die doppelte Bedeutung der Karawanen zu stoßen. Die Debatte wird dahingehend geführt, dass Karawanen nicht nur eine Form der Mobilität darstellen, sondern auch als eine Form des Protests gesehen werden können. In diesem Podcast wollen wir diesem Aspekt nachgehen. Uns war es ein Anliegen, Einblicke und Meinungen von lokal agierenden Personen aufzuzeigen und deren Perspektive in unseren Überlegungen einzubeziehen.
Genau, dazu haben wir zwei Interviews geführt, und zwar einmal mit Rosalba Soto, sie ist Teil des Vereins Sin Fronteras, was übersetzt ohne Grenzen bedeutet. Und die Hauptaufgabe des Vereins ist vor allem die Unterstützung von geflüchteten Personen und MigrantInnen.
Zudem haben wir mit Katrin Zeiske gesprochen. Sie ist selbstständige Journalistin, wohnt seit vielen Jahren in Mexiko und arbeitet dort im Bereich Flucht und Migration.
Zu Beginn möchten wir euch noch ein paar Fakten vorstellen. Karawanen setzen sich aus großen Gruppen von MigrantInnen aus diversen Ländern zusammen, meist aus Honduras, Nicaragua, El Salvador oder Guatemala. Die Migrationsziele sind sehr verschieden, die Richtung jedoch die gleiche: Nordamerika, meist die US-amerikanische Grenze. Diese Art der Migrantinnenkarawanen werden auch als Migrationstransit bezeichnet und finden in Zentralamerika im Zusammenhang mit Fluchtbewegungen schon seit einigen Jahren statt. Erste Karawanen machten sich 2011 auf den Weg. Diese hatten jedoch noch nicht das konkrete Ziel, bis zur US-amerikanischen Grenze zu kommen. Vielmehr stellten sie einen Protest dar. Sie wollen auf die vielen Menschen, die auf der Migrationsroute verschwunden sind, hindeuten und die PolitikerInnen zum Handeln auffordern.
Ebenso wichtig, um Flucht und Migration in Zentralamerika und Mexiko zu verstehen, ist die Betrachtung der Fluchtgründe. Im zentralamerikanischen Kontext gibt es diverse Gründe, warum Menschen migrieren und sich auf die Flucht begeben. Einige dieser Gründe können sein fehlende Arbeitsmöglichkeiten und Perspektivlosigkeit, mangelnde Bildungsmöglichkeiten, repressive Politik und Staatsgewalt, Korruption in der Politik, fehlende Rechte sowie Diskriminierung. Zudem gibt es ein großes Ausmaß an organisierter Kriminalität in Zentralamerika, was natürlich zu viel Unsicherheit und viel Gewalt führt. Viele Menschen sehen in der Migration und Flucht in die USA einen Ausweg aus ihrer Situation. Dabei spielen auch Familien, Freundschaften, soziale Beziehungen eine wichtige Rolle, da viele Menschen, die sich auf die Flucht begeben, Angehörige oder Bekannte haben, die bereits in den USA leben. Zudem müssen bei der Frage nach Fluchtgründen immer auch internationale Verflechtungen und vor allem die Rolle der US-amerikanischen Außenpolitik erwähnt werden. Dabei müssen sowohl aktuelle Politiken als auch historische Ereignisse und Perspektiven betrachtet werden. Die USA mischt sich in Politiken und vor allem Migrationspolitiken anderer Länder ein und schlossen zum Beispiel ein Rückführungsabkommen mit Guatemala und verteilten Geld an Mexiko für Festnahmen und Abschiebung von Menschen, die auf der Flucht sind. Historisch gesehen beteiligte sich die USA an Putschen und Unruhen, welche auch immer noch Auswirkungen auf Länder in Zentralamerika haben und mitverantwortlich für momentan instabile Situationen und eine starke soziale Ungerechtigkeit sind. Alles in allem sind somit unsichere Zustände, eine starke soziale Ungerechtigkeit, Migration und Flucht im zentralamerikanischen Kontext somit auch ein Produkt von US-amerikanischer Politik. US-Politiken haben auch Einfluss auf das aktuelle Migrationsgeschehen und unter anderem auch auf die Migrationsrouten.
Ja, genau. Und die Migranten und Migrantinnen nehmen verschiedene Routen, um nach Nordamerika zu gelangen und legen diese eben zu Fuß, auf Güterzügen oder Booten zurück. Und häufig genutzt werden eben diese Züge, welche von der guatemaltekischen Grenze bis zur US-amerikanischen Grenze fahren. Diese Züge, auf die viele Personen aufspringen, nämlich ca. so 400.000 bis 500.000 jährlich, werden auch La Bestia oder El Tren de la Muerte genannt, also sprich die Bestie oder der Zug des Todes. Denn viele Menschen verletzen sich halt beim Aufspringen, fallen hinunter und werden vom Zug erfasst oder werden auch von kriminellen Banden heruntergerissen und entführt. Ja, diese Reise ist extrem lang und erfordert auf dem Zug so einen Monat Zeit und halt, dass man so 10 bis 15 Güterzüge nimmt. Und alle Routen führen durch den Dschungel, die Wüste, Flüsse und die Menschen sind verschiedenen Wetterbedingungen, Tieren und vor allem eben kriminellen Banden ausgesetzt. Und dann stellt sich ja auch noch die Frage, wie viele Menschen ihr Ziel überhaupt erreichen. Und im Jahr 2020 begaben sich eben rund 11 Millionen Menschen auf dem Migrationskorridor Mexiko-USA und erfolgreich Asyl beantragen, schaffen leider nur die wenigsten. Denn wenn sie diesen schwierigen und gefährlichen Weg überwunden haben, steht ihnen immer noch das Grenzregime der USA gegenüber. Und ja, schlussendlich werden nur ca. 125.000 Asylanträge pro Jahr bewilligt.
Ja, wir haben ja jetzt schon super wichtige Punkte genannt und aufgegriffen. Es stehen aber immer noch einige offene Fragen im Raum. Wieso bilden sich Karawanen? Wie sind sie organisiert? Welche empowernden Momente ergeben sich? Stellen sie einen Protest dar oder gar eine soziale Bewegung? Unter anderem darüber haben wir mit unseren beiden Interviewpartnerinnen geredet. Rosalba, schön, dass du dir die Zeit für unsere Fragen genommen hast. Unsere erste Frage ist, wieso bilden sich Karawanen?
Nun,
die allgemeine Gewalt, die auch auf das organisierte Verbrechen in unserem Land, also Mexiko, zurückzuführen ist, hat es bis zu einem gewissen Grad sicherer gemacht, in einer Gruppe zu reisen, als allein oder mit ein oder zwei Personen das gesamte Staatsgebiet zu durchqueren, um so aufeinander aufzupassen. Denn leider gibt es in Mexiko Erfahrungen mit der Entführung von Migranten. Dennoch konnte aber in einer vergleichenden Studie erkannt werden, dass mehr Menschen die Grenze einzeln auf verschiedenen Routen überqueren, als Teil einer Karawane.
Wie reagiert denn die Zivilgesellschaft auf die Karawanen?
Ja, also auch für die Organisationen der Zivilgesellschaft hier in Mexiko und die Behörden war es eine Herausforderung, sich um so viele Menschen zu kümmern. Wo kann man 3000 Menschen unterbringen und ihnen Essen geben? Genau, aber mit der Etablierung einer Migrationsroute entstehen Organisationen und werden Schutzräume und Herbergen geschaffen. Und glücklicherweise gibt es jetzt immer mehr Organisationen in Mexiko, die sich an der Südgrenze und der gesamten Nordgrenze etablieren. Und doch gibt es manchmal Orte, an denen es keine zivilgesellschaftliche Präsenz gibt. So kann dieses tägliche Zusammenleben der unterschiedlichen Menschen Empathie und Solidarität erzeugen. Es kann aber eben auch zu Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit führen.
Ja, spannend. Und wie reagiert die mexikanische und US-amerikanische Politik darauf?
Ja, also was die Karawanen deutlich machen, ist die Sichtbarkeit dieses massiven Gruppenphänomens und der Versuch, Druck auf die Behörden auszuüben und den Grenzübertritt zu ermöglichen. Aber die mexikanische Regierung hat alles getan, um die Karawanen zu beenden und aufzulösen. Und so war es nach 2018, dass die mexikanischen Behörden aufgrund des Drucks der Vereinigten Staaten wieder aktiv werden mussten. Und jedes Mal, wenn Karawanen organisiert wurden, wurden sie entweder fast im Bundesstaat Chiapas aufgelöst oder man ließ sie weiterziehen, um sie zu zermürben, und so wurden sie auf dem Weg aufgelöst. Aufgrund dieser Situation und der Tatsache, dass die Regierung bereits eine gewalttätigere und aggressivere Politik gegenüber der Migrationsbevölkerung verfolgt, sind bisher keine weiteren Karawanen in Mexiko-Stadt eingetroffen.
Wie sind denn die Karawanen zusammengesetzt und welche empowernden Momente ergeben sich?
Die Menschen, die sich der Karawane anschlossen, waren in der Lage, sich selbst zu organisieren und viele Menschen zusammenzubringen, um gemeinsam zu entscheiden, wo lang sie in den Norden gehen wollten. Und eines der Profile, die ermittelt wurden, war, dass es sich nicht nur um junge Männer, wirtschaftlich aktive Menschen handelte, sondern auch um ganze Familien, ältere Erwachsene, Mütter und Schwangere.
Karawanen werden ja auch als soziale Bewegung oder Protestform verstanden. Wie siehst du das denn?
Nun, ich weiß nicht, ob es eine Form des Protests ist. Ich würde eher sagen, eine Form des Überlebens. Vielleicht bedeutet dieser Wunsch zu überleben letztlich ein Protest, nicht wahr? Nicht wegen des organisierten Verbrechens oder wegen aller Nötigung und Korruption, die es in diesen Ländern gibt, sterben zu wollen. Vielleicht ist es in diesem Sinne ein Protest, ein Widerstand. Vielleicht sage ich von hier aus, dass es mehr Sinn machen würde, wenn sie dort blieben und Widerstand leisteten und eine Änderung der öffentlichen Politik forderten. Aber ich sehe es eher als ein Akt des Überlebens, aus diesem Raum herauszukommen.
Gibt es aktuell Karawanen und größere Fluchtbewegungen?
Ja, es gibt Aufrufe. Ja, es gibt immer noch Bedingungen in diesen Ländern, unter denen sich Menschen dazu entschließen, dies zu tun. Trotz der weiten Reise, der Entfernung, die sie zurücklegen müssen, trotz der Gefahren, denen sie ausgesetzt sind und trotz der Möglichkeit, dass sie hier in Mexiko gefangen genommen und zurückgeschickt werden könnten. Es gibt also weiterhin Aufforderungen, sie versammeln sich weiterhin und wir können sehen, dass die Umstände in ihren Ländern die gleichen sind, dass sie keine andere Wahl haben und dass sie ermutigt sind und dass sie in Zukunft ermutigt sein werden, es wieder zu tun.
Ja, vielen lieben Dank dir, Rosalba, für die spannenden Einblicke. Und um noch eine weitere Sichtweise auf die Thematik kennenzulernen, haben wir auch noch mit Katrin gesprochen.
Hallo Katrin, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns zu reden. In unseren Recherchen sind wir darauf gestoßen, dass die USA repressive Grenzkontrollen für Menschen auf der Flucht auslagert. Wie vollzieht sich das aus deiner Perspektive?
Im Grunde genommen ist es ja ein Prozess seit 30 Jahren oder wahrscheinlich vielleicht auch seit den 80ern, dass nicht nur die US-Grenze als physische Grenze da ist, sondern dass eben Kontrollen immer weiter südlich rücken. Und ja, also so kann man auf jeden Fall sehen, dass sich US-Politik in den Süden immer weiter ausbreitet und natürlich auch ganz konkret auch in den letzten Jahren auf die mittelamerikanischen Länder. Also es gab dann ja auch Rückschiebungsabkommen mit Guatemala, die eben gesagt haben, okay, wir sagen zu, dass die USA uns direkt die Leute zurückschieben kann.
Würdest du die Karawanen als soziale Bewegung einordnen?
Also würde ich sagen, unbedingt. Also so, denke ich mal, sind sie oft nicht als solche gesehen worden, weil es eben ja Bewegungen sind, die einfach eine Dynamik haben von Menschen, die sonst keinen Zugang haben zu Medien, wo sie Einfluss ausüben könnten, die einfach ja kein Mitbestimmungsrecht haben. Ne? Die Karawanen sind ja einfach entstanden, dass Menschen sich spontan angeschlossen haben, ne? und einfach gesagt haben, wir bilden jetzt eine Masse und versuchen dadurch unsere Rechte, unsere Interessen durchzusetzen, eben zu überleben. Und das ist auf jeden Fall, denke ich, eine politische Bewegung und ein politisches Unterfangen, auch wenn es eben nicht so ist, wie andere Leute sich Politik vorstellen. Es ist eine Politik, die von Leuten gemacht ist, die sonst keine Möglichkeit haben, ihre Rechte zu verteidigen und ihre Anliegen anzubringen.
Wir haben uns noch gefragt, ob es im Kontext der Karawanen zu offenen Demonstrationen oder Protesten kommt. Wie siehst du das denn?
Klar, auf jeden Fall. Also es ist ja einfach der Protest zu sagen, ich sitze hier nicht und warte, bis man mich ermordet, ne? Oder bis ich verhungere, sondern ich mache was, ich ziehe los, ich versuch's. Und entlang der Karawanen gab es natürlich auch immer wieder Konflikt, sind ja ganz unterschiedliche Leute mit den Karawanen mit. Und es gab dann immer wieder Szenen, wo halt Jugendliche, junge Männer auch direkte Konfrontationen sich mit der Polizei geliefert haben oder mit dem Militär. Und da kam es eben auch oft dazu, dass halt Steine geschmissen wurden oder dass es Rangeleien gab an Grenzübergängen. Und wo man natürlich aber auch beachten muss, ne? Also es waren immer hochbewaffnete, zum Teil gepanzerte Einheiten gegen unbewaffnete Menschen.
Ja, vielen Dank, Katrin, für das Gespräch. Unsere Fragestellung zielt ja darauf ab, ob die Karawanen als Ausdruck politischen Protests und als soziale Bewegung einzuordnen sind. Nun ist mir aus den Interviews noch hängen geblieben, dass Rosalba-Karawanen ja in erster Linie als eine Möglichkeit zum Überleben betrachtet, während Katrin hingegen sie eindeutig als eine Protestform und soziale Bewegung sieht. Was denkt ihr denn dazu?
Zu Beginn habe ich ja schon den Aspekt des doppelten Charakters von Karawanen angedeutet, dass sie halt einfach neben der Form der Mobilität eben auch ein Ausdruck des Protestes und eine soziale Bewegung darstellen. So hat zum Beispiel der Sozialwissenschaftler Torre Cantalapiedra einige Argumente gesammelt, die dafür sprechen. Karawanen sind ein Zusammenschluss, die ein kollektives Handeln ermöglichen. Sie weisen autonome Organisation in Form von Versammlungen auf und sie verfügen über eine gewisse Kontinuität.
Ja, genau. Ich habe auch noch einiges dazu gelesen. Zum Beispiel laut der Soziologin Varela Huerta und der Konfliktforscherin McLean handelt es sich bei den Karawanen um eine neue Form der Transmigration als organisierte soziale Antwort auf die Gewalt des Staates und des Marktes gegen Migranten und Migrantinnen. Es ist aber auch eine Praxis der Selbstverteidigung und sichtbar gemacht wird die Subjektivität von Migrantinnen als politische Akteure mit Forderungen und kollektiven Strategien zu deren Durchsetzung. Und ebenso konkrete Strategien sind Hungerstreiks, Märsche und Kundgebung für Institutionen und eben auch Pressekonferenzen.
Ich denke auch, dass sich die beiden Sichtweisen von Rosalba und Katrin nicht zwangsläufig ausschließen. Denn offensichtlich handelt es sich bei Karawanen und Fluchtbewegungen allgemein um ein Streben danach zu überleben und nach einem guten Leben. Gleichzeitig sehe ich auch die Argumente, die für die Einordnung als soziale Bewegung sprechen. Das sehen wir auch am Beispiel der aktuellen Karawane, die jetzt vor circa 2 Wochen anlässlich des Amerika-Gipfels in Los Angeles aus Tapachula im Süden von Mexiko aufgebrochen ist. Dabei fordern die Menschen zum einen, dass ihre Dokumente bearbeitet werden und sie weiterreisen können. Und gleichzeitig richtet sich die Karawane auch gegen den Gipfel, auf dem ein Migrationsabkommen verabschiedet werden soll, mal wieder ohne Einbezug der betroffenen Personen.
Ja, super, dann danke ich euch auch nochmal für die Zusammenführung der ganzen Argumente und bedanke mich ebenso nochmal bei Rosalba und Katrin für ihre Zeit. Und danke auch euch fürs Zuhören und tschüssi.